Die Überschrift lautet Salzkraft und Lichtstärke. Steht in Matthäus 5, 13 bis 16, gleich nach den Seligpreisungen. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, preisen. Das ist eigentlich geeignet zur Evangelisation, Salz und Licht. Durch die Seligpreisungen sind wir jetzt Salz und Licht. Es steht ja da auch die Jünger, Salz und Licht. Und wir sollen das jetzt sein. Der Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, dort wo einer Christ wird, sollte eigentlich Unruhe sein. Und wo einer Christ geworden ist, sollte auch Unruhe sein. Wir sollen eigentlich Brandstifter sein. Keine Ruhe. Beruhigung, so wie es bei einem Zahnarzt, du kriegst ein Lachgas verabreicht und bist dann wunderbar ruhig, das stört dir nichts mehr. Also das ist das Falsche. Ja, der Heiland sprach von dem Einfluss seiner Jünger auf ihre Mitmenschen und erwähnte zuerst den verborgenen, aber mächtigen Einfluss, den er mit dem Beispiel des Salzes beschreibt. Ihr seid das Salz der Erde, Matthäus 5,13. Ich muss allerdings sagen, das meiste handelt sich um die Verse 15 und 16. Sobald ein Mensch von Neuem geboren ist, fängt er an, auf seine Mitmenschen zu wirken, mit einem Einfluss, der mehr gefühlt als gesehen wird. Schon das Dasein eines Gläubigen wirkt auf die Ungläubigen. Er ist wie eine Handvoll Salz, das auf ein Stück Fleisch geworfen wird. Er hat eine Kraft in sich und diese fängt an, diejenigen zu durchdringen, die mit ihm in Verbindung kommen. Der unbemerkte und fast gänzlich unbewusste Einfluss eines heiligen Lebens ist sehr wirkungsvoll für die Erhaltung der Gesellschaft und in der Verhinderung sittlicher Fäulnis. Möge ein jeder unter euch Salz bei sich haben, denn das Salz ist ein gutes Ding. Habt Salz bei euch und dann werdet ihr ein Segen für eure Umgebung sein. Aber jeder wahre Christ hat auch einen sichtbaren Einfluss, den auszuüben er verpflichtet ist und dieses zeigt der Herr mit Hilfe des Lichts. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein, Matthäus 5,14. In jedem Fall wird der wahre Christ den stillen und verborgenen Salzeinfluss ausüben auf diejenigen, die unmittelbar mit ihm in Berührung kommen. Aber er soll auch dahin arbeiten, dass er ebenfalls den zweiten, den erleuchteten Einfluss besitzt, der sich viel weiter ausdehnt und mehr mit dem Leben zu tun hat. Denn das Salz ist für das tote Fleisch und das Licht für lebendige Menschen. Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Salzkraft und Licht sind die Stärken eines Christen. Ich glaube aber nicht, dass irgendein Mensch eher Licht weitergibt, bevor er Salz empfangen hat. Und doch haben einige Salz, die nicht sehr freigebig mit ihrem Licht sind. Möge Gott uns Gnade geben, dass das Innere und das Äußere im Gleichgewicht gehalten werde. Mögen wir das erhaltene Salz und das sich ausbreitende Licht haben. Alle, die Salz haben, werden nun aufgefordert, ihr Licht zu zeigen. Das Bild, das unser Heiland hier verwendet, ist ein einfaches. Er nimmt es aus den morgenländischen Häusern und Zelten. Er spricht von einem Licht oder genauer gesagt von einer Lampe. Wir sollten die Stelle lesen. Man zündet auch nicht eine Lampe an. Ja, drei Dinge kommen im Text vor. Das erste ist das Anzünden. Das zweite ist das Aufstellen, das dritte das Scheinen. Möge er, der allein das Licht schaffen kann, uns erleuchten, wenn wir sein Wort betrachten. Zuerst lasst uns auf das Anzünden achten. Man zündet auch nicht ein Licht an. Was ist dieses Anzünden der Menschenseelen? Sie sind von Natur aus ohne Licht. Deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Epheser 4,18. Was ist also das Anzünden? Es ist zuerst und vor allem ein göttliches Werk. Gott fing die Schöpfung damit an, dass er sprach, es werde Licht, und es ward Licht. 1. Mose 1,3. Und wie damals, so geschieht es in der Neuschöpfung. Das Erste, was Gott im Herzen eines Menschen schafft, ist das Licht. Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Jesaja 58,8. Wohl sagt David, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Psalm 27,1. Der Heilige Geist erleuchtet den Verstand, so dass der Mensch seine verzweifelte Lage erkennt und seine Unfähigkeit, die Seligkeit durch seine eigenen Werke zu gewinnen. Der Herr gießt Licht in die Seele, sodass Christus im Glauben gesehen wird. Das Herz beim Sehen Feuer fängt und das Licht Besitz vom Innern des Menschen nimmt, sodass er nicht nur das Licht sieht, sondern Licht hat. Das Licht scheint nicht nur auf das Herz, sondern aus dem Herzen. Ihr wartet einst Finsternis. Nicht nur in der Finsternis, sondern selbst Finsternis. Nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Epheser 5,8. Ihr habt nicht nur Licht vom Herrn, sondern ihr seid Licht, da eure Seele die Flamme ergriffen hat. Der Heilige Geist allein kann dieses Werk ausführen. Kein menschliches Wesen wird je Licht in sich haben, bis Gott, der bei der Schöpfung es werde, gesagt hat, durch dasselbe Wort Licht in die Seele bringt. Der Apostel Paulus sagt, Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Kenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesichte Jesu Christi. 2. Korinther 4,6. Dieses Anzünden ist ein besonderes Werk. Wenn dieses Licht kommt, so trennt es den Menschen von denen um ihn her, die im Dunkeln sind. Es nimmt ihn nicht aus seiner Umgebung heraus. Es schließt ihn nicht in ein Kloster ein, aber die Trennung ist vollständig. Alles, was benötigt wird, um einen Unterschied zwischen dem Licht und der Finsternis zu machen, ist, es anzuzünden. Der kleinste Funke wird sich durch sein Dasein von der Finsternis unterscheiden. Es ist durchaus nicht nötig, das Licht zu bezeichnen, um zu verhüten, dass es mit der Finsternis verwechselt wird. Und es ist nicht nötig, eine Trompete zum Blasen und bekannt zu machen, hier ist es. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Sobald das Licht in das Herz eines Menschen fällt, so ist es von denen getrennt, die um ihn sind. Berufen von Gott mit einem Ruf, der gleich einen Unterschied macht zwischen den Berufenen und den anderen Menschenkindern. Die Finsternis konnte das Licht nicht schaffen, denn sie kann es nicht begreifen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Johannes 1,5. Diejenigen, die mit einem christlichen Mann zusammen sind, können ihn nicht begreifen, denn sein Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Bei seiner Bekehrung merken sie, dass eine besondere Veränderung in ihm vorgegangen ist. Und, wie jemand gesagt hat, sie sehen, bewundern und hassen diese Veränderung, aber sie verstehen nicht mehr davon als Eulen von der Sonne. Zuerst halten sie diese Veränderung für Melancholie, aber da der Mensch sich freundlichst zeigt, nennen sie es Schwärmerei oder Verrücktheit, als sei er im Kopf verdreht. O selige Verdrehung! Wollte Gott, dass diejenigen, die es nicht kennen, in derselben Weise verdreht werden. Es ist das Anzünden des Lichts, das dort, wo alles dunkel war, jetzt himmlisches Licht verbreitet. Obwohl die Finsternis das Licht nicht versteht, und nicht liebt, so ist sie doch gezwungen, sich dem Licht zu ergeben, denn der Kampf zwischen Licht und Finsternis ist kurz und entscheidend. Nach dem Maß des Lichtes erkennt man das Maß seines Sieges. Wenn auch nur wenige Strahlen den östlichen Himmel röten, so haben doch die Pfeile der Sonne das Herz der Nacht durchbohrt. Und sobald das Licht mittags im Zenit stehen wird, müssen alle Spuren der Dunkelheit fliehen. Geliebte, wenn Gott uns Licht gegeben hat, so hat er einen Grundsatz in uns gelegt, der immer siegend weitergeht. Wenn die Finsternis auch so undurchdringlich ist wie die ägyptische, so muss sie doch dem Lichte weichen. Ein Kampf ist zu erwarten, aber der Sieg ist gewiss. Wir dürfen uns nicht glauben machen, dass die Finsternis ihre schwarzen Arme ausstrecken wird, um unser Licht zu umarmen. Noch dürfen wir uns einbilden, dass sie am Fuße unseres Leuchters demütig sitzen und versuchen wird, ein Bündnis mit uns zu machen. Das Licht kann nicht neben der Finsternis wohnen, um einen Bund mit ihr machen, denn es steht geschrieben, Gott schied das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. 1. Mose 1, 4 und 5. So gab er jedem seinen besonderen Namen, damit sie niemand verwechseln kann. Kein Mensch wird je imstande sein, diese beiden zu vermischen. Sie werden stets zwei Samen sein, die Erben des Lichts und die Kinder der Finsternis. Und diese beiden können nie eins werden. Das Licht wird mit der Finsternis Krieg führen, bis das ewige Licht voll aufgegangen und zum Zenit gekommen ist. Und dann wird die Erde erfüllt sein mit dem Licht der Herrlichkeit Gottes. Bis dahin, ihr Kinder des Lichts, seht darauf, dass ihr keine Gemeinschaft habt mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das Anzünden des Lichts geschieht bei der Wiedergeburt und ihr bemerkt es in dem Erwecktsein, an dem Überführtsein von Schuld und der Umkehr. Die Frage ist, ob du je angezündet worden bist, lieber Freund. Hast du dieses göttliche Licht erhalten? Hast du je die Berührung mit der himmlischen Fackel des Wortes gefühlt, wodurch Licht zu dir gekommen ist und nun in dir wohnt, sodass du selbst ein Licht geworden bist, zum Ruhme Gottes und zum Ruhme Gottes leuchtest? Weiter ist dieses Lichtgeben ein persönliches Werk bei jedem Einzelnen, der erleuchtet wird. Es heißt, lasset euer Licht leuchten vor den Menschen. Wenn jemand ein Licht oder eine Kerze anzündet, gehört das Licht ursprünglich nicht zur Kerze. Aber wenn die Kerze die Flamme einmal angenommen hat, wird es ihr eigenes Licht und die Kerze beginnt mit ihrem eigenen Licht zu leuchten. So, Geliebte, muss die Gnade Gottes, das Licht vom Himmel, zu einem jeden von uns aus der göttlichen Hand kommen und wir müssen es persönlich annehmen. Das Licht ist nicht irgendjemandem von uns angeboren und daher muss es gegeben werden, wozu eine persönliche Annahme nötig ist. Es wird uns nicht gegeben, weil wir zu einem bestimmten Volk gehören oder Glied einer besonderen Familie sind. Bei dem Werk der Erleuchtung handelt die Gnade nicht an der Menschheit als Ganzes, sondern an jedem Einzelnen besonders. Sünde ist persönlich. Und so muss auch Gnade sein. Wir sind Einzelne in der Dunkelheit, müssen einzeln persönlich mit Licht entzündet werden. Jeder Einzelne muss das Licht annehmen, es sozusagen zulassen, dass er angezündet wird, sodass der Docht seines Wesens, das innere Leben, das durch seine ganze Natur geht, die Flamme annimmt und zu brennen beginnt. Es muss eine persönliche Aneignung des Lichts stattfinden, sodass es jeder als eigenen Besitz erhält. Lasset euer Licht leuchten vor den Menschen. Betrübt euch nicht mit der Einbildung von einem Volkschristentum oder dass man den christlichen Glauben erben könnte. Die einzig wahre Religion ist persönliche Gottseligkeit. Wir können die Kerzen nicht pfundweise zugleich anzünden. Wir haben heute wunderbare Lichter, die mittels Elektrizität durch einen einzigen Druck angezündet werden. Aber auch hier muss jedes Licht eine Flamme erhalten. die zu seiner eigenen wird. Es gibt kein Mittel, die Persönlichkeit aufzuheben und die Menschen als Masse zu retten. Bei jedem Menschen ist das Licht einzigartig und von dem des anderen verschieden. Das Licht, das in einem Prediger brennt, ist dasselbe, das in einem weiteren scheint. Und doch unterscheidet sich ein Stern von dem anderen an Klarheit. Petrus ist nicht Johannes, Paulus ist nicht Jakobus, Whitefield ist nicht Wesley, Luther ist nicht Calvin. Wenn du alle Lampen und Leuchten Gottes untersuchst, wirst du nicht zwei gleiche finden. Viele Künstler erschöpfen sich und wiederholen sich, aber Gott ist unerschöpflich. Nicht zwei seiner Federstriche sind gleich. Das Licht ist eins und die Herrlichkeit ist eins, aber eine andere Klarheit hat die Sonne, eine andere Klarheit hat der Mond, eine andere Klarheit haben die Sterne. Es besteht ein Unterschied zwischen dem Licht der verschiedenen Öle und Gase und genauso zwischen meinem und deinem Licht, mein Bruder. Dein Licht unterscheidet sich von dem meinigen, wie dein Leben von dem meinigen, obwohl es in einem anderen Sinne wahr ist, dass dein geistliches Licht eins ist mit all dem Licht, das je in der Welt schien. Gott hat viele kleine Lichter, aber auch kleine Lichter sind nützlich und winzige Lampen haben ihren Leuchtkreis. Also die Kerze ist ein kleines Licht. Gott hat viele kleine Lichter. In seinem großen Hause hat er Kerzen und Sterne und er will nicht, dass selbst das kleinste Licht verschwendet werde. Selbst der kleinste Lichtstrahl ist von Gott angezündet. Denke daran, wenn du nicht mehr tun kannst, als ein Kind anzusprechen oder ein Traktat weiterzugeben, aus Liebe und um seines Namens willen. Du bist ein kleines Licht, aber wenn der Herr dir auch nur einen Funken von dem heiligen Feuer gegeben hat, so will er, dass du leuchten sollst. In dieser Welt gibt es viele Lichter, aber nicht zu viele. Wir können die Sonne nicht entbehren und es würde ein Unglück sein, wenn der kleinste Stern ausgelöscht würde. Wir können auch nicht die neuesten Erfindungen entbehren, die so hell leuchten, dass in unseren Städten die Nacht zum Tag wird. Aber ich weiß, dass wir auch den kleinsten Glühwurm am einsamen Feldweg vermissen würden. Wir können keinen einzigen Lichtstrahl unter unseren nebeligen und bewölkten Himmel entbehren. Die Gemeinde und die Welt hat alles Licht nötig, das uns gewährt ist und noch viel mehr. Ich möchte deshalb allen Brüdern und Schwestern, die nur ein Schäfel haben, die Notwendigkeit ans Herz legen, es auf Zins anzulegen. Dein Licht, mein Freund, mag es nur ein Binsenlicht sein, aber du darfst es nicht verbergen, denn alles Licht ist von Gott und wird ausgesandt vom Vater des Lichts zu einem freundlichen und gnädigen Zweck. Job bemerkt ferner, dass das Anzünden allein nicht genügt. Das Anzünden geschieht in einem Augenblick, muss aber in einem gewissen Maße fortgesetzt werden. Und es würde verkehrt sein, eine Lampe anzuzünden und sie dann sich selbst zu überlassen. Die Lampe muss von Zeit zu Zeit frisches Öl haben, denn durch das Scheinen verbraucht sie ihr Brennmaterial. Denken nicht einige von euch, wenn sie auf eine bestimmte Zeit verweisen und sagen, dann habe ich mich bekehrt, dass sie nachher leben können, wie sie wollen. Gott verhüte das. Die Heiligen beweisen ihre Bekehrung durch ihre Ausdauer. Und diese Ausdauer gründet in der ständigen Versorgung ihrer Seele durch die göttliche Gnade. Denk nicht so sehr darüber nach, ob ihr bei einer gewissen Gelegenheit von Finsternis zum Licht gekommen seid, sondern ihr noch ein Licht seid in dem Herrn. Habt ihr Öl in euren Gefäßen und in euren Lampen? Blickt ihr auf Jesus? Es ist gut, dass ihr auf ihn geblickt habt, aber tut ihr es noch? Das ist die große Frage. Bedenkt, dass das Aufblicken etwas Gegenwärtiges ist. Es ist gut, dass ihr zu Jesus gekommen seid, aber das ist nur der Anfang. Ihr müsst fortwährend zu ihm kommen, als zu dem lebendigen Stein. Unsere Lunge muss, wie wir alle wissen, frische Luft haben. Es wird mir nichts nützen, dass ich gestern geatmet habe. Ich bin tot, wenn ich nicht heute auch atme. Wir müssen fortwährend Nahrung haben. Du hast gestern gegessen, aber das wird dir heute nichts gegen Hunger und Schwäche helfen. Wenn du heute nichts zu dir nimmst, wie wir täglich Aufbaustoffe für unseren Körper haben müssen, wir haben müssen, so ist es auch mit unserer Seele. Wenn wir diese vernachlässigen und uns einbilden, dass etwas, was vor 20 Jahren geschehen ist, ausreicht, so machen wir einen großen Fehler. Es muss fortwährend ein Putzen der Lampen stattfinden, das in Wirklichkeit ein fortgesetztes Anzünden ist. Da muss ich euch daran erinnern, dass das Werk der Erleuchtung ein Werk ist, das den Menschen, an dem es geschehen ist, ganz und gar dem Dienst des Leuchtens weiht. Eine Kerze, wenn sie angezündet ist und fortfährt zu brennen, verzehrt sich im Leuchten. Dazu ist sie bestimmt. Nicht um in einen Glaskasten gelegt und betrachtet zu werden. Wohl dem Menschen, der sagen kann, ich habe mich schier zu Tode geeifert. Steht in Psalm 119, 139. Ihr werdet sagen, dass es sich mit einer Lampe anders verhält. Also zuerst einmal kommt eine Kerze, wenn sie angezündet ist und fortfährt zu brennen, verzehrt sich im Leuchten. Dazu ist sie bestimmt, nicht um in einen Glaskasten gelegt und betrachtet zu werden. Ihr werdet sagen, dass es sich mit einer Lampe anders verhält, da dieselbe nicht verbraucht wird. Nein, aber sie ist für den einen Zweck bestimmt, das Haus zu erleuchten. Und sie enthält den Vorrat an Öl, der die Flamme speist. Die ganze Lampe, ob sie aus Gold, Silber oder aus etwas anderem gemacht ist, ist für den einen Zweck bestimmt, Licht zu verbreiten. Wenn Gott dich je erleuchtet hat, mein Bruder, so bist du von jetzt an abgesondert von allen anderen Dingen und zu dem einen Beruf erwählt. Du magst manches andere machen nach dem irdischen Beruf, aber das muss untergeordnet sein. Ich wünschte, dass manche Menschen die irdischen Dienste viel untergeordneter ansehen würden, als sie es tun. Das Erste bei einem Christen ist das Christentum. Die Hauptarbeit desjenigen, den Gott berufen hat, ist, wie ein Erwählter Gottes zu leben. Blicke auf Jesus Christus, er war ein Zimmermann, aber ich muss bekennen, dass ich selten an ihm als einen solchen denke. Er lebt als der Heiland der Menschen und als der Knecht Gottes in meinen Gedanken. So sollte auch ein Christ leben, wenn er ein Zimmermann ist, dass er der Zimmermann vom Christsein überstrahlt wird. Oder wenn er ein Geschäftsmann, ein Gelehrter oder ein Redner wäre, soll er so leben, dass man an ihm hauptsächlich den Christen erkennen kann. Er ist eine Lampe, und seine Aufgabe ist es, zu scheinen. Du kannst eine Kerze zu verschiedenen Zwecken gebrauchen. Du kannst eine Säge und Schuhe damit schmieren. Aber das ist nicht der Zweck, wozu Kerzenwachs bestimmt ist. Und es hat seinen Sinn nicht erfüllt, wenn es nicht leuchtet. Man kann eine Lampe als Briefbeschwerer benutzen, aber sie ist kein geeignetes Werkzeug für irgendeinen anderen Gebrauch als eben leuchten. Es ist am besten, wenn jede Sache dazu benutzt wird, wozu sie bestimmt ist. Habt ihr schon einen Schwan außerhalb des Wassers gesehen? Wie unbeholfen ist sein Gang? Welch schwerfälliger Vogel scheint er zu sein? Aber sieh ihn auf dem Wasser, welch ein herrliches Schiffsmodell, welche Grazie, welche Schönheit. So ist es mit dem Christen. Seine Schönheit wird am deutlichsten gesehen, wenn er sich in seinem besonderen Element bewegt. Gib ihm irgendeinen anderen Zweck und er ist ungeschickt und unschön. Wenn er seine Mitmenschen zu unterweisen und zu retten sucht, ist er dort, wo Gott ihn haben will. Und dann werden sich die Weisheit des Schöpfers und alle Schönheiten der göttlichen Gnade in ihm offenbaren. Lasst uns also auf das Leuchten achten, dass es ein Leuchten von oben ist, dass es ein Leuchten ist, welches das Licht zu unserem eigenen macht. Und dass es ein Leuchten ist, das uns in Besitz nimmt und fortwährend erhalten wird durch die Gegenwart des Geistes Gottes. So viel über den ersten Punkt. Nun wollen wir zu dem zweiten Gegenstand, das Aufstellen, betrachten. Niemand zündet ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Es ist eine großartige Sache um die Stellung des Menschen. Es kann sein, Licht dadurch verborgen oder zum besseren Leuchten gebracht werden. Die Hauptsache ist, ihn zu erleuchten und ihn zu befähigen, Licht für andere sein zu können. Aber die nächste wichtige Frage ist, wohin er gestellt wird, wenn er erleuchtet ist. Denn einige Menschen sind, wenn sie Jesus finden, zuerst am völlig falschen Platz. Wie kann eine Lampe leuchten, wenn sie in einen Fluss getaucht wird? Nach der Bekehrung einiger Menschen wird eine Ortsveränderung nötig. Es ist bezeichnend, dass Abraham, als er ihn berief, nicht in Ur in Chaldea bleiben ließ. Der Ort, an dem Abraham leuchten sollte, war auch nicht in Haran. Er musste in das erwählte Land und als Hirtenfürst wandern, denn nur dort und in dieser Eigenschaft konnte Abraham zur Ehre Gottes leuchten. Die meisten Menschen tun wohl, wenn sie bleiben, wo sie sind und dort leuchten, aber andere müssen sich einem großen Wechsel in ihrer Stellung unterwerfen, ehe sie ihr Licht in den Bereich leuchten lassen, den der Herr für sie bestimmt hat. Daher mag es kommen, mein Freund, dass du nach deiner Bekehrung mehr Beschwerden hast als je zuvor. Du wirst jetzt aus deinem stillen Versteck hervorgeholt. Es kam nicht darauf an, wo du warst, als du kein Licht weitergabst. Du konntest eben sowohl hinter einem Fass als auch unter dem Scheffel oder sonst wo sein. Aber nun, da du erleuchtet bist, musst du auf den Leuchter und wirst daher nach Gottes Vorsehung Wege geführt, die dir jetzt vielleicht etwas beschwerlich erscheinen. Unsere Platzanweisung, ob nun eine Ortsveränderung nötig ist oder nicht, geschieht größtenteils durch die Vorsehung Gottes. Einer wird hierhin, der andere dorthin geführt, und es ist gut für uns, wenn wir unsere Stellung von diesem Standpunkt aus sehen. Gott stellt uns dahin, wo wir seiner Sache am besten dienen und unserem Zeitalter am meisten zum Segen werden können. Wenn du die Wahl hättest und vielleicht eine Straßenlampe wärst, so würdest du gewiss eine Hauptstraße wählen, um recht vielen leuchten zu können. Aber die armen Menschen in der kleinen Nebenstraße, wo sich die Betrunkenen zanken und ihre Weiber misshandeln, haben auch Licht nötig. Wer Gott liebt, würde, wenn er die Wahl hätte, wohl lieber an einem schlechten als an einem guten Ort scheinen. Wo könnte ich doch in einer barmherzigen Gemeinde wohnen, sagte jemand. Wenn du ein ernsthaft entschiedener Mann bist, so freut es mich, dass du in das traurige Dorf berufen bist, wo die Menschen fast verhungern in ihrem geistlichen Leben. Obwohl ich nun von der Vorsehung gesprochen habe, so liegt doch ein guter Teil unserer Platzwahl auch in unserer eigenen Hand. Es gibt verschiedene Stellen, beispielsweise solche, die der Text erwähnt, die uns einem Leuchten so hinderlich sind, als würde ein Licht unter einen Scheffel gestellt. Du kannst dich aber auch an einen Ort stellen, der deinem Leuchten so vorteilhaft ist, als würde ein Licht auf den Leuchter gestellt. Bemerk zuerst, dass der Satz hier in der Verneinung steht, man setzt es nicht unter einen Scheffel. Ein Scheffel ist ein gutes und nützliches Ding. In fast jedem morgenländischen Haus befand sich damals, weil die Einwohner ihr Korn selbst malten und damit gewöhnlich mit den Nachbarn handelten, ein Kornmaß, das hier mit Scheffel übersetzt ist, wenn es auch vielleicht nicht so groß war. Dieses nützliche Kornmaß scheint mir die Beschäftigung des gewöhnlichen Lebens darzustellen, die gewöhnlichen und natürlichen Arbeiten und Sorgen des Haushalts. Viele Männer und Frauen verbergen das Licht, das Gott angezündet hat, unter dem Scheffel des Geschäfts und der häuslichen Sorgen. Aber fragt ihr, soll eine Hausfrau nicht eine Hausfrau sein? Allerdings aber nicht eine solche Hausfrau, die ihre Gottseligkeit verbirgt. Hat nicht der Arbeiter mit seiner Hand zu arbeiten? Allerdings, aber er soll nicht so für die Speise, die Vergänglichkeit ist, arbeiten, dass er darüber das ewige Leben verliert. Hat ein Geschäftsmann nicht auf sein Geschäft zu achten? Natürlich muss er das, aber er darf dadurch nicht seine Seele verlieren oder anderen Seelen schaden. Behalte deinen Scheffel. Niemand verlangt, dass du ihn verbrennst, aber behalte ihn am richtigen Ort. Ordne alle weltlichen Dinge die Ehre Gottes unter. Gebrauche nicht deinen Besitz, deine Wünsche, Vergnügungen und Sorgen wie einen Scheffel, der das Licht verdeckt. Das geschieht bei sehr vielen. Willst du zu Hause nachsehen, lieber Freund, wohin du dein Geschäft und deinen Glauben stellst? Was steht am höchsten? Was kommt zuallererst? Ist der Glaube dein Geschäft oder das Geschäft dein Glaube? Scheint dein Licht auf dem Scheffel oder wird dein Licht vom Scheffel verdeckt? Ich will nicht weiter auf diese Frage eingehen, weil es für euch gut ist, wenn sie sich jeder im Stillen selbst beantwortet. Ich weiß, wie ein Prediger sein Licht unter den Scheffel stellen kann. Sein Werk kann ein nur amtlicher, formaler Dienst sein, der ihn zum Schauspieler macht. Das Schlechteste, was man mit einem Evangelium tun kann, ist, es mit dem Amt zu verbinden. Sobald wir sozusagen amtlich predigen, haben wir alle Vollmacht verloren. Wir müssen als Mensch zu Menschen sprechen. Es gibt Christen, die ihr Licht unter den Scheffel stellen, indem sie äußerst scheu und schüchtern sind. Wenn es ums Geldverdienen geht, ziehen sie sich nicht so zaghaft zurück. Aber wenn etwas für Jesus gesagt werden soll, so erröten sie und stammeln. Oh, dass sie dieses Hindernis überwinden könnten. Einige, fürchte ich, stellen ihr Licht unter den Scheffel der Gleichgültigkeit. Sie schämen sich nicht darum zu kümmern, wie das Reich Gottes und seine Sache geht. Sie sehen wohl auf den Bestand ihrer Herden, aber um das Haus des Herrn kümmern sie sich wenig. Ich bitte euch, liebe Freunde, stellt das Licht auf keinen Fall unter den Scheffel. Lasst eure ordentlichen Berufe, eure Beziehungen, eure Krankheiten, eure Studien oder eure persönlichen Sorgen nicht so wichtig werden, dass sie das göttliche Licht in eurer Seele verdecken. Der Text ist jedoch auch positiv. Stelle dein Licht auf den Leuchter. Was will das sagen? Ein Leuchter ist ein passender Verbreiter des Lichts und jeder sollte ein angemessenes Bekenntnis seines Glaubens ablegen. Die beste Weise ist in Gottes Wort beschrieben. Es heißt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Steht in Markus 16, 16. Sorge dafür, wenn du Glauben hast, dass du ihn in verordneter Weise bekennst. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Römer 10, 10. O Licht, sage nicht, ich will scheinen, aber ich will auf dem Boden liegen. Nein, dein Platz ist auf dem dafür bestimmten Leuchter. Lieber christlicher Freund, schließe dich der Gemeinde an, damit du dahingestellt wirst, wohin du nach der Ordnung des göttlichen Haushaltes gehörst. Wenn du nicht freiwillig herauskommst und dein Licht leuchten lässt, so wird der Herr des Hauses dich wahrscheinlich herausholen. Die Vorsehung wird dafür sorgen, dass das Licht nicht verborgen bleibt. Siehe, was der Herr in früheren Jahren für seine Gemeinde getan hat. Er ließ sie durch die Verfolgung in die Öffentlichkeit kommen. Was für Lichter waren doch für das Christentum die Märtyrer in den Kolosseen und auf den Scheiterhaufen der Heiden. Als es noch keine Druckerpresse gab, das Evangelium öffentlich bekannt zu machen, ließ der Herr seine Zeugen vor Fürsten und Königen stehen, um dort an den öffentlichen Plätzen das Wort von der Versöhnung bekannt zu machen. Die Verfolgung baute den Leuchtturm und die göttliche Liebe entzündete hoch oben das brennende und leuchtende Licht der heiligen Wahrheit. Du wirst erkennen, dass Gott für dich so einen Leuchtplatz bereitet. Vielleicht wirst du durch den Widerspruch derer, die um dich herum sind, genötigt werden, in deiner Familie Zeugnis zu sein. Möglicherweise sind die Umstände glücklicher. Wir sollten jedenfalls tapfer für die Wahrheit sein und von ihr mit aller Klugheit, aber ohne Abstriche sprechen. Stell dein Licht nicht unter einen Scheffel, sondern lass es leuchten, denn es ist dazu bestimmt, gesehen zu werden. Das Christsein sollte genauso an unserem eigenen Tisch wie am Tisch des Herrn erkannt werden. Gottseligkeit sollte sowohl das Parlament beeinflussen als auch die Pastorenkonferenz. Gott gebe, dass der Tag komme, an dem man die unselige Unterscheidung von weltlichen und religiösen Dingen nicht mehr hört. Denn Christen sollen in allen Dingen Gott verherrlichen nach dem Grundsatz, ihr esset nun oder trinket. Oder was ihr tut, so tut alles zu Gottes Ehre. Jetzt müssen wir nur über das Schänen sprechen. Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten. Wenn ein Licht leuchtet, so kommt es daher, dass es nicht anders kann. Schänen ist die natürliche Folge, wenn man Licht hat. Die Gnade muss im Menschen als lebendige Quelle spuren. Dann werden Ströme lebendigen Wassers von ihm fließen. Die natürliche Folge eines erneuerten Herzens ist ein erneuertes Leben. Und die natürliche Folge eines erneuerten Lebens ist, dass es die Leute sehen und Gott preisen. Also lasset euer Licht leuchten. Das heißt, in dieser Weise lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Obwohl du Gnade in deinem Herzen hast, wirst du nicht in der besten Weise leuchten, wenn du es am Gebet, an der Wachsamkeit und ernster Aufmerksamkeit fehlen lässt. Du musst Herz, Lippen und Hand behüten, oder dein Licht wird nicht so vor den Leuten leuchten, wie es zu wünschen wäre. Die Lampe bedarf des Schmückens, versäume das nie. Das Leuchten, das von den Christen kommt, ist hier bezeichnet als gute Werke. Gutes Reden ist ganz gut, aber gute Werke sind der Schein vom Lichte Gottes. Welche Werke sind gute Werke? Antwort: aufrichtiges Tun, ehrliches Handeln, ernstes Betragen. Wenn ein Mensch äußerst wahrhaftig und entschieden treu ist, so werden alle gutwilligen Menschen zugeben, dass seine Werke gute Werke sind. Gute Werke sind Werke der Liebe, der Selbstverleugnung, Werke zum Wohle anderer und zur Ehre Gottes getan. Werke der Barmherzigkeit, Güte und brüderlichen Liebe sind gute Werke, ebenso sorgfältige Pflichterfüllung in allen Dingen, die das moralische und geistliche Wohl unserer Mitmenschen fördern. Werke der Hingabe, durch die du beweist, dass du Gott liebst und seinen Christus, dass du das Evangelium liebst und das Reich Christi auszubreiten wünschst. Diese Werke mögen von den gewöhnlichen Leuten nicht hochgeschätzt werden, aber es sind vorzügliche und gute Werke. Lasst diese guten und aufrichtigen Werke reichlich in euch sein und bei euch scheinen. Tut sie ohne Prahlerei, aber doch ohne Scham. Gute Werke haben wie das Scheinen des Lichts gute Auswirkungen. Ein Licht heitert den Traurigen auf. Welchen Trost verbreitet ein flackerndes Licht in einer Hütte, wenn du lange im Dunkeln umhergewandert bist? Ein Licht führt und leitet den Menschen, und durch sein Leuchten unterweist es ihn. In seinem Lichte sehen, unterscheiden und entdecken sie. Beachte jedoch, dass es heißt, so leuchtet es denen allen, die im Hause sind. Nicht nach außen hin allein sollen wir unser Christsein bekannt machen, sondern besonders in der Familie, bei denen, die mit uns im Hause sind. Einige haben ein sehr kleines Haus, sie bewohnen einige Zimmer mit einer kleinen Familie. Sie sollten bemüht sein, genug Gnade zu haben, um einige wenige glücklich zu machen, was nicht immer das Leichteste der Welt ist. Andere haben eine große Familie, mögen sie Gnade genug haben, die ganze Familie zu beeinflussen. Einige besitzen große Betriebe, beschäftigen viele Leute, und diese sollen einen heiligen Einfluss auf alle ihre Angestellten ausüben. Einige von uns sind Prediger des Evangeliums und haben in einem großen Haus zu scheinen. Die ganze Welt ist ein Haus, in dem die Gemeinde das Licht ist. Und daher sollten die Glieder der Gemeinde so scheinen, dass die ganze Welt erfüllt werde mit dem Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Der Text sagt, dass das Licht allein leuchtet, die im Hause sind. Einige Christen geben nur einem Teil des Hauses Licht. Es gab Frauen, die gegen alle gut waren, nur nicht gegen ihre Männer. Diese plagten sie vom Morgen bis zum Abend, sodass sie ihnen kein Licht gaben. Es gab Männer, die so oft in Versammlungen waren, dass sie ihre Familien vernachlässigten und ihren Frauen kein Licht gaben. Es gibt Herren, die ganz gleichgültig den Dienstboten gegenüber waren, und Frauen, die ganz vergaßen, das Wohl ihrer Dienstmädchen zu suchen. Wenn unser Licht in Ordnung ist, so wird es das Wohnzimmer und die Küche, das Gesellschaftszimmer und das Mädchenzimmer leuchten und auf alle scheinen, die im Hause sind. Lichter scheinen nicht nur in eine Richtung, sondern sie scheinen nach allen Seiten. Ein Christ sollte ein Mensch sein, der allen, die in Berührung mit ihm kommen, zum Segen wird. Der Zweck unseres Scheinens ist nicht, dass die Menschen sehen, wie gut wir sind. noch überhaupt uns sehen, sondern dass sie die Gnade Gottes in uns entdecken und ausrufen, welch einen Vater müssen die Leute haben. Ist es nicht hier das erste Mal, dass Gott im Neuen Testament unser Vater genannt wird? Ist es nicht eigentümlich, dass dies zum ersten Mal dort erwähnt wird, wo die Menschen die guten Werke seiner Kinder sehen? Die Vaterschaft Gottes ist am besten in der Heiligkeit seiner Kinder zu erkennen. Wenn die Menschen sehen, dass das Licht gut ist, dann preisen sie die Quelle des Lichts, und da sie sehen, dass es zum Vater des Lichts kommt, rühmen sie seinen Namen. Es gilt, jeden Christen hier aufzurütteln, das Licht, das er hat, zu benutzen. Es ist eine dunkle Welt, ich würde dazu sogar sagen, eine dunkle Christenheit, und sie scheint dunkler zu werden, denn die Diener des Satans gehen mit dem Verlangen umher, alles Licht zu verlöschen. Achtet wohl auf eure Lampen, ihr jungfräulichen Seelen, schmückt die Flamme gut und geht auch in dunkler Nacht dem Bräutigam entgegen. Haltet eure Fackeln hoch, mitten in die Dreistigkeit der Dunkelheit, damit die Menschen sehen, dass Gott, der Vater, noch in der Mitte seines Volkes ist. Jesus Christus hat das göttliche Licht in die arme Laterne der Menschheit gebracht und es dann auf den Leuchter der Gemeinde gestellt, damit das ganze Haus der Welt erleuchtet werde. So ist es in der Tat. Der Grund, weshalb Licht in der Gemeinde leuchtet, ist, dass diejenigen, die im Dunkeln sind, sehen können. Die Gemeinde besteht nicht für sich selbst, sondern für die Welt im Ganzen. Habt ihr daran schon gedacht, ihr Bekenner? Ihr werdet gesegnet, damit ihr ein Segen seid. Gebt euch Mühe, richtig zu wandeln. Ihr geht zu Jesu Hochzeitsfest und ihr freut euch zu hören, dass er Wasser in Wein verwandelt. Und ihr seid bereit, ihn zu ehren, weil er den besten Wein bis jetzt zurückbehalten hat. Aber ihr Diener Gottes, denkt daran, dass es heißt, schöpfet nun und bringt es. Das ist euer Befehl. Das ist der von Gott gemachte Wein. Schöpfet nun und bringt es. Empfangt aus Christi Fülle und teilt es anderen mit. Versäumt nicht eure Pflicht als Diener bei dem großen Fest unseres Herrn. Euer Herr hat das Brot genommen und gebrochen und gibt es jetzt euch. Ist die Sache damit zu Ende? Stehst du da und verzehrst deinen eigenen Bissen mit elender Selbstzufriedenheit? Nein, wenn du wirklich ein Jünger Christi bist, so wirst du daran denken, wie die nächsten Worte lauten. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Brich also dein Brot dem Hungrigen, die um dich her sind. Nimm das ganze Brot Christi und verteile es recht. Und du wirst am Ende so viel haben, wie du hattest, ja mehr. Du wirst mit den übrigen Brocken Körbe füllen. Nur seht darauf, dass ihr das, was ihr umsonst bekommen habt, auch umsonst weitergibt, damit nicht das aufgehäufte Manna Würmer brütet oder eure aufgehäuften Schätze von Motten und Rost gefressen werden und damit eure eigenen Seelen nicht verderben und verfault riechen vor Gott, weil ihr euer Herz weder zu den Hungrigen hinabgebeugt noch euch bemüht habt, die zu lehren, die in Unwissenheit verloren gehen. Amen.